Einen wunderschönen guten Morgen nach Deutschland und in die ganze schöne große weite Welt. Heute ist Montag, der 18. März 2024. Andreas sitzt wie eh und je bei uns hier am Redaktionstisch. Er hat das Orchester unter sich beziehungsweise im Griff. Und Andreas, du siehst auch heute, trotz der vielen Arbeit, die zurückliegt, richtig frisch aus.
Ja, du hast völlig recht. Ich habe das auch vorhin mit Verwunderung wahrgenommen, als ich in den Spiegel gesehen habe, dass wir doch trotz des langen Wochenendes, dieses wunderbaren Wochenendes mit diesem großartigen Kongress, den wir erlebt haben gemeinsam, und an der Stelle nochmal danke, und wir sind überwältigt auch von dieser Flut der Zuschriften, die wir bekommen haben, und bedanken uns von ganzem Herzen. Und es hat uns auch großen Spaß gemacht, und dieses Feedback ist natürlich der größte und schönste Lohn, den man haben kann.
Ja, wolltest du nichts übers Wetter, über den See sagen?
Das Wetter, ja. Blauer Himmel, weiße Schäfchenwölkchen. Es sind heute um die 5 Grad. Wir erwarten einen sonnigen Tag, morgen übrigens auch. Und der See changiert tatsächlich in ganz verschiedenen Farben. Da sind ganz dunkle Elemente dabei, teilweise türkis anmutende und eben halt auch silbergraue. Und alles changiert so munter miteinander herum.
Ja, man merkt, du musst erst wieder in Tritt kommen. Wie wird es denn so auch, die Tage und so?
Hatte ich gerade gesagt, morgen wird es auch wieder sonnig sein und heute auch. Und denn ab übermorgen müssen wir damit rechnen, dass wieder ein bisschen Regen kommt.
Ja, und der Regen ist ja auch wichtig für unsere Pflänzchen. Diese Woche ist Start bei uns hier zum Einsehen. Da werden wir euch auch einige Fotos einstellen und ein paar Berichte. Denn wir gehen auf Vollmond zu, und das ist schon, ich habe es schon mal gesagt, offenbar doch sehr hilfreich, wenn man zumindest bei zunehmendem Mond, also eigentlich jetzt schon, und bei Vollmond erst recht, gewisse Sorten einsät, das explodiert. Das können wir nur aus Erfahrung sagen. Und an diesem Mondkalender scheint einfach mehr zu sein, als wir uns das vorstellen können. Ich habe das ja auch mal mit dem Haare schneiden gemerkt. Wenn man bei abnehmendem Mond die Haare schneidet, dann wachsen die nicht so schnell. Aber bei zunehmendem schon. Deswegen bist du so zugewuchert.
Ja, ja, wunderbar, zugewuchert. Also jetzt bin ich schon rasiert hier und sehe wirklich ganz ordentlich und gepflegt aus. Also, und dann hört man sich hier sowas an. Also ja, es ist so, der Frühling kommt und man spürt auch, wie die Kraft langsam wieder so reinkommt in die Natur. Die Hühner sind auch schon wieder ziemlich am Wirken und rufen schon Papa morgens, warum dürfen wir noch gar nicht raus? Und das ist ja so, dass am frühen Nachmittag, wir müssen natürlich noch ein bisschen aufpassen, weil es gibt noch aus dem kalten Winter heraus noch viele hungrige Füchse, die relativ nah auch hier bei uns an unseren Gebäuden sind. Und deshalb muss ich sie unter Kontrolle dann abends dann mal 1-2 Stunden noch mal draußen durch den Garten laufen lassen.
Schön, dass du das erzählt hast. Die Füchse sind übrigens ganzjährig hungrig. Die sind immer hungrig und die klauen auch immer, wenn sie nur können. Zum Glück haben wir einen sehr tapferen Hund, der sich dem entgegenstellt und die einfach verbellt hier. Aber jo, trotzdem versuchen sie es natürlich immer wieder. Du hast gerade von dem Kongress gesprochen. Danke nochmal an alle, die mitgewirkt haben, dass der so nahtlos und glatt bis auch wirklich auf Winzigkeiten abgehalten werden konnte oder stattgefunden hat. Und ich möchte hier mal zwei Zuschriften herausgreifen von unseren Lesern, die jetzt 3 Tage dabei waren. Also die eine lautet so: Ich bin nun schon bei allen 3 Kongressen dabei gewesen und ich muss sagen, es war und ist ein fantastisches Event, das mir jedes Mal weitergeholfen hat, diesen doch sehr holprigen und teils schwierigen Weg, der schon hinter uns liegt und ebenso noch vor uns liegt, mit Ihnen allen zu gehen. Auch möchte ich von Herzen allen danken für das, was Sie trotz, also Sie großgeschrieben, sehr hohem Arbeitsaufwand für uns, Ihre Zuseher und Zuhörer tun und getan haben. Schön, dass es euch alle gibt. Über sowas freuen wir uns wirklich sehr, denn ja, wir arbeiten wirklich rund um die Uhr, nicht nur für den Kongress, sondern auch für die Podcasts, für diesen Kanal. Und wir machen, oder auch du mit deinen Webinaren, du fängst ja jetzt auch wieder an damit, wir machen das alles von Herzen gerne, und vielleicht ist es wichtig, nochmal unser Ziel zu formulieren, sowohl was den Kongress da ganz besonders, aber eben auch jede einzelne Podcast-Sendung angeht. Unser Anliegen ist es, bei möglichst vielen Menschen behilflich sein zu dürfen, dass die Augen ein bisschen weiter öffnen können, dass sie wie ein Adler ein Stückchen weiter nach oben steigen und einen Überblick sich verschaffen können und dass sie auch erkennen, dass das, was die Mainstreamer uns jeden Tag anbieten, dass vieles von dem nicht wirklich genießbar ist und auch nicht gesund, sondern dass es immer auch andere Blickpunkte gibt, die wir hier versuchen, möglichst sachlich und neutral, ohne Wut, ohne Kampfgeschrei darzustellen.
Ja, und während du das sagst hier, geht die Sonne gerade so recht stark über den See auf und das Wasser färbt sich gerade wirklich stark in Türkis. Das finde ich sehr schön bei dem, was du gerade sagst. Und es ist ja nicht nur die sachliche Ebene, sondern wir versuchen ja auch, die geistige, spirituelle Ebene ohne in irgendeiner Form abzuheben esoterisch, sondern eben halt tatsächlich ganz nüchtern, ich bin eher ein nüchterner Mensch zum Beispiel, aber trotzdem sehr spirituell, weil das Ganze sich nicht ausschließt, im Gegenteil. Wenn man wirklich die ganz klar funktionierenden Abläufe der Gesetze der Natur zugrunde legt und dabei die Welt dann eben halt einordnet, wie sie sich uns gerade repräsentiert und dann abzuleiten, was ist gekommen, was wird kommen und warum findet das Ganze statt, das ist das, wo wir eben halt unseren Schwerpunkt legen. Ich weiß, manchen ist es zu kopflastig, manchen zu spirituell, aber genau das ist der Punkt, den wir erreichen wollen, nämlich die ganzheitliche Sichtweise.
Ja, es geht nur ganzheitlich, wie ja auch unsere Gesundheit. Und das sieht man bei dem Kongress wieder, der ja übrigens ein Jahr lang jetzt angeschaut werden kann von jedermann, der ihn gebucht hat. Wie eben auch unsere Gesundheit, die seelische und die körperliche, beide gleichermaßen wichtig sind, damit wir auf beiden Füßen in diesem Leben stabil stehen und gehen können. Ja, und eine zweite Zuschrift, die mir hier vorliegt, da heißt es, großen Dank an Sie, Ihr großartiges Team, ein wunderbarer Kongress, alles dabei und durchweg sympathische Gesprächspartner im Interview. Man nimmt so viel mit und darf etwas durchatmen. Das ist es nämlich auch, was wir gerne wollen, die Angst vertreiben, die hier geschürt wird, immer wieder und mit immer neuen Themen, und dass wir in unsere eigene innere Kraft und Stabilität kommen. Und das ist hier in wenigen Worten wiedergegeben worden. Genau das ist das Wichtigste. Ja, ihr Lieben, ich habe noch eine Zuschrift bekommen. Da hat jemand geschrieben, dass er sich auch nach der Anmeldung oder nach dem Beginn des Kongresses noch anmelden konnte. Das scheint so zu sein, dass Nachzügler noch rein können in den Kongress. Die können das, glaube ich, nicht so ganz schlagartig schließen, dieses Tor. Nur damit ihr Bescheid wisst, falls noch jemand rein möchte in den Kongress, ein paar Tage lang ist das offenbar noch möglich. Das war übrigens letztes Mal auch der Fall. Jo, jetzt ist aber, während wir also den Kongress begleitet haben an diesem Wochenende, ist gerade in den letzten Tagen richtig viel Weltbewegendes passiert. Zum einen, Donald Trump ist jetzt der ganz offizielle Präsidentschaftskandidat der US-Republikaner. Damit wird Trump gegen Joe Biden im November antreten und jetzt auch am Wochenende gab es in Russland die Präsidentschaftswahlen und Wladimir Putin wurde mit überwältigender Mehrheit als russischer Präsident wiedergewählt worden. Andreas, was glaubst du, wird sich mit der Wiederwahl Putins in seiner russischen bzw. der ganzen Weltpolitik verändern?
Naja, ich hoffe, dass sich da gar nicht so wahnsinnig viel verändert, sondern dass in der russischen Politik eine gewisse Konstanz bleibt, was die Zurückhaltung anbelangt. Das ist meine persönliche Meinung, weil man mir jetzt gleich Putin-Versteherei vorwerfen kann. Aber darum geht es überhaupt nicht. Es geht nur darum, wenn ich sehe, mit meinen Augen, aus meiner persönlichen Perspektive, wie ein Aggressionspotenzial gegen Russland aufgebaut wird, in einer Form, wie ich es mir nicht hätte vorstellen können. Wenn man allerdings die Geschichte rückwirkend studiert, nämlich durch die einzelnen Phasen dieser totalitären Systeme, dann wissen wir, dass es nicht ganz neu ist. Aber ich hätte nicht gedacht, dass sich das wiederholen lässt. Und ich wundere mich darüber, dass da eine solche Besonnenheit aus meiner Sicht noch vorhanden ist, trotz dieser dramatischen Entwicklung. Und das soll nicht heißen, dass alles, was in Russland ist, gut ist und im Westen schlecht. Aber ich habe momentan das Gefühl, im Osten geht die Sonne auf und im Westen geht sie irgendwie unter. Und das ist ja auch ein ganz normales Naturphänomen.
Ja, hast du schön wiedergegeben. Und wir werden uns jetzt diesen beiden großen Ereignissen noch einmal zuwenden, denn da gibt es auch viele Reaktionen. Lass uns mal anfangen mit USA. Donald Trump also auf einer Wahlkampfveranstaltung am Samstag hat er dann eine Rede gehalten und hat, und das wird ihm jetzt von den Massenmedien wieder im Munde umgedreht, er hat von einem wirtschaftlichen Blutbad gesprochen, sollte er nicht Präsident werden. Wir haben ja schon in den letzten Jahren über seine Ziellinien gesprochen. Make America Great Again, diese MAGA-Losung, die das ganze Land überlagert hat. Er stellt die inländische Politik über alles andere, was Außenpolitik angeht. Und natürlich wird er das auch wieder machen. Im Gegensatz zu Joe Biden, der doch einige Winkelzüge vorgenommen hat, dass es da eben auch so richtig scheppert in der Wirtschaft. Also, die Leitmedien haben ignoriert, dass Trump von einem wirtschaftlichen Bloodbath gesprochen hat. Und jetzt wird ordentlich Stimmung gegen ihn gemacht. Also es heißt jetzt, er spricht von einem Blutbad, wenn er nicht Präsident wird. Ganz pauschal, sehr oberflächlich wird das besetzt, Andreas, und wird auch überall wiedergegeben.
Ja, das ist eine weitere intellektuelle Kapitulation der westlichen Leitmedien. Und wenn man denkt, es lässt sich nicht noch weiter erbärmlich reduzieren, dann wundert man sich jeden Tag wieder neu und man fragt sich, wie weit man sich eigentlich noch in die untere Erde reinschrauben kann. Aber der Begriff des Blutbades ist ein ökonomischer Begriff, den übrigens jeder Ökonom kennt, der auch nicht zum ersten Mal angewandt wurde. Boris Johnson hat auch von einem Blutbad gesprochen im Rahmen der englischen Wirtschaftspolitik, um ein Blutbad zu verhindern. Das heißt, den Kollaps zum Beispiel einer bestimmten Branche. Das ist ein feststehender Begriff, den viele Menschen auch kennen in der Ökonomie. Und hier sieht man die Planlosigkeit und die Aussichtslosigkeit der westlichen Medien, wie sie diesen Begriff jetzt versuchen umzudeuten, um irgendwie noch, und zwar ist da wirklich keine Nummer zu billig, die man fährt, um daraus eine Überschrift zu machen und ein Blutbad davon zu machen. Und ich meine, wie wenn ich jetzt von Kapitulation spreche, Kapitulation kann auch bedeuten, dass ich in einem Gespräch kapituliere. Es kann aber auch eben halt eine Kriegskapitulation sein. Da muss ich unterscheiden. Das sind Begriffe, die definiert sind.
Kann es sich bei den sogenannten Journalisten oder was habe ich gerade gelesen, Konzernjournos, kann es sich bei denen eventuell auch um etwas bildungsferne Menschen handeln?
Ich glaube gar nicht mal, dass sie so bildungsfern sind, obwohl sie sind ja schon die Generation, die auch das Bildungsfernsehen gesehen haben. Bildungsfernsehen, das kennen wir aus dem TV, hat ja was mit Bildungsferne zu tun. Und aus diesem Grunde, wenn ich mir die historischen Dokumentationen angesehen habe, die meine Jugend geprägt haben und so weiter, da merkt man schon, man muss manchmal schon mit geradem Kreuz die Dinge immer hinterfragen. Heute läuft es bloß so plump ab, dass hier natürlich die Leute in einer abgerichteten Form sind. Und ich glaube schon, sie sind ideologisiert und Ideologie und Idiotie liegt ziemlich dicht beieinander. Und ich habe so das Gefühl, es sind fast nur noch Idioten am Werk, die diese Dinge basteln. Das ist eine harte Vokabel, aber wie soll ich es dann noch anders beschreiben, wenn die Fakten so offen liegen und so offensichtlich gelogen wird, wie beispielsweise in diesem Adlon-Treffen, dieser Wannsee-Konferenz. Lüge über Lüge, korrektiv ist der Lüge überführt, das ist ein Lügenverein. Und die machen einfach weiter und die Politiker lügen genauso weiter in dieser obersten Etage. Und da fragt man sich, okay, es ist offenbar jede Form im Prinzip auch einer Eigenverantwortung, eines Selbstbewusstseins und ich weiß gar nicht, wie man das noch nennen soll, die Selbstwahrnehmung völlig aus dem Ruder gelaufen.
Ich fand ja Herrn Tichy sehr, sehr interessant, der in unserem Kongress eben Klartext gesprochen hat, über die Medienjournalisten, die Massenmedienleute, die da einfach mitschwimmen, um ihren Hintern zu retten und dafür wirklich jedes schmutzige Spiel auch mitzumachen. Auch andere haben sich dahingehend geäußert in unserem Kongress. Also das ist schon Klartext und vor allem, sie blasen das nicht einfach in die Welt, sondern sie belegen es. Und es gibt so viele Beweise. Wir können uns das mal angucken hier, was sie gemacht haben aus der Aussage von Donald Trump, aus dieser ökonomischen Blutbad-Aussage. Also Trump hatte zum Beispiel scharf die China-Importe für Automobile kritisiert, was die da planen. Chinesische Fahrzeuge in Mexiko von nicht-amerikanischen Arbeitern herstellen zu lassen und gebührenfrei in die USA zu liefern, um dort den Markt zu erobern, das werde nicht funktionieren, sagt er, zumindest wenn er am 5. November die Präsidentschaftswahlen gewinnen sollte. Sollte er nicht gewählt werden, jetzt kommt diese Aussage, würde es zu einem Blutbad kommen. Abgesehen davon, dass Trump in diesem Kontext die ökonomische Austrocknung der amerikanischen Autoindustrie gemeint hatte, besitzt, heißt es hier auch in dem Beitrag, den hat veröffentlicht Apollo News, verbildlicht das Wort Blutbad eben ein ökonomisches Desaster, wie du es auch schon gesagt hast. Das lässt sich unter anderem im renommierten Merriam-Webster-Wörterbuch nachlesen, einem amerikanischen Äquivalent zum deutschen Duden. Ja, der Tagesspiegel hat zum Beispiel dennoch getitelt, bei Wahlniederlage Trump prophezeit ein Blutbad und das Ende der US-Demokratie. NTV schreibt, Demokraten sehen Gewaltaufruf, Trump löst mit Blutbad-Äußerung Empörung aus. Auch die Tagesschau berichtet unreflektiert über diese Aussage, mit der Zwischenüberschrift eine Drohung und was genau mit der Bemerkung gemeint sei, schreibt die Süddeutsche, das blieb unklar, da er in seiner Rede eigentlich über Risiken für die Autoindustrie gesprochen hatte. Da hat man sich zumindest darum bemüht. Andreas, also wie gesagt, über Trumps Kandidatur wird jetzt wahrscheinlich in den nächsten Monaten viel berichtet werden und wir erinnern uns, wie es vor fast 4 Jahren war, als der Wahlkampf losging, als er noch Präsident war, welche schmutzigen Vergleiche, welche Unterstellungen auch gerade wieder, dass Russland ihm geholfen hätte, ihn unterstützt hätte, all das wird jetzt wahrscheinlich vor unseren Augen wieder aufflammen.
Ja, und dabei kann man ihn einschätzen, wie man will, politisch. Die Argumentation, die er bringt, ist schlüssig. Man muss ihr nicht folgen, man muss ihr nicht anhängen, man kann es anders sehen. Das sollte die Demokratie aushalten, dass man etwas mal anders sieht. Aber wenn wir wissen, dass die Chinesen sich in die amerikanischen, auch ich will mal für Deutschland sprechen, in die deutschen Unternehmen eingekauft haben, wie läuft das? Da gibt es dann Gelder aus China, die kaufen sich beispielsweise bei Mercedes-Benz ein oder bei anderen großen Automobilkonzernen mit einer kleinen Beteiligung, 6 oder 5 oder 7%, und zwar zu einem hohen Betrag. Die zahlen mehr Geld, als es eigentlich wert hat. Dadurch haben sie aber Einfluss in die Geschäftsführung und können zum Beispiel neue Joint Ventures mit chinesischen Unternehmen aufbauen. Diese Joint Ventures, Zulieferer zum Beispiel aus China, die funktionieren toll, sind wesentlich günstiger. Und was passiert? Mercedes-Benz macht sprudelnde Gewinne aufgrund der Zuliefererbetriebe aus China. Was passiert jetzt? Irgendwann wird das Ganze so groß, dass jetzt plötzlich die Chinesen mit ihren 6% Anteil dafür sorgen, dass diese Zulieferungen nicht mehr so sauber funktionieren, dass es ruckelt, Schwierigkeiten gibt. Und jetzt stellt Mercedes-Benz fest, Himmel, wir haben uns komplett in die Abhängigkeit begeben. Und jetzt beginnt das Unternehmen in Schwierigkeiten zu kommen und die Aktien stürzen runter. Und jetzt kommen andere chinesische Unternehmen, das ist eine Kriegsstrategie, die dahinter steht, und kaufen für ganz wenig Geld große Anteile vom Daimler-Benz-Konzern damit auf und nehmen jetzt richtig Einfluss auf die Unternehmen. Das ist das Spiel, was dahinter steht. Und dabei sind die Unternehmen über die Jahre so eingedampft worden, dass jetzt alle auf die Elektromobilität umstellen mussten durch auch chinesischen Einfluss. Und jetzt sind die Chinesen aber schon viel länger mit der Entwicklung der chinesischen Elektroautos im Markt und haben dabei vermutlich auch bessere oder günstigere Ware im Preis-Leistungs-Verhältnis und ruinieren jetzt oder wollen jetzt den westlichen Markt ruinieren. Das ist die Strategie, die dahinter steht.
Aber meinst du nicht, dass zum Beispiel Mercedes-Benz doch auch vielleicht ohne, dass das groß an die Öffentlichkeit gerät, an Verbrennerentwicklungen weiterarbeitet?
Ich denke nicht nur Mercedes-Benz. Es gibt auch Patrioten unter den Unternehmen. Ich bin sicher, ich bin sogar sehr sicher, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken, dass im Management der großen Konzerne hinter den Kulissen Entscheidungen laufen, in denen die gesamte Elektromobilität längst ad acta gelegt ist und man an alternativen Verbrennungsmotoren, speziell auch der Dieseltechnologie. Es gibt nämlich auch Dieseltechnologie, die nicht auf der Basis des normalen Erdöls läuft, sondern auf andere sinnvolle Basisgrundstrukturen, wodurch auch die CO2-Emission, wodurch der Feinstaub, wodurch diese gesamte Dekarbonisierung dann im Prinzip sogar befriedigt werden würde, obwohl diese Leute selbst an diesen ganzen Unsinn gar nicht glauben, den man uns da permanent erklärt. Ich bin ziemlich sicher, dass Notprogramme für den Wiederaufbau in allen deutschen Konzernen bereits in Hochtouren laufen, aber eben halt ohne, dass die Presse oder irgendjemand davon mitbekommt. Und die Presse davon fernzuhalten, ist bei der Qualität der Journalisten heute überhaupt kein Problem mehr, weil die stellen ja eh keine Fragen.
Die internationale Presse, die befürchtet jetzt, dass durch die Wahl, die möglicherweise bevorstehende Wahl von Donald Trump in den USA und die bereits erfolgte Wiederwahl des russischen Präsidenten global sich einiges verschieben und für Europa nachteilig ausdrücken und entwickeln könnte. Und so wollen wir mal kurz in einige US-Zeitungen schauen, wie die das in den Kontext stellen. Politico schreibt unter der Überschrift: Ist Europa bereit, sich allein zu verteidigen? Aha, also denn beide großen Mächte sind natürlich Lichtjahre davon entfernt, wenn Trump rankommt. Aber bei Biden hat sich das ja auch schon gezeigt, für Europa noch etwas tun zu wollen.
Ja, das ist die Situation. Wir sehen ja den Wirtschaftskrieg in Verbindung mit dem militärischen Krieg. Und USA ist ja bekannt dafür, dass sie Kriege führen gegen ihre Gegner und gegen ihre Verbündeten. Gegen die Verbündeten führen sie meistens ökonomische Kriege. Wir sehen das zurzeit durch das Inflationsreduktionsgesetz der Amerikaner, mit dem man beispielsweise die noch halbwegs funktionierenden Unternehmen in Deutschland gerade abwirbt, um Deutschland damit komplett im Prinzip den Garaus zu geben. Das ist der Tritt auf die Kniescheibe der Verbündeten. Und dann lässt man den Laden natürlich auch irgendwann untergehen, wenn da nichts mehr zu holen ist. Die Mentalität der USA ist relativ einfach. Man fragt sich in USA zum Beispiel in Bezug auf Iran, warum der liebe Gott ihr Öl ausgerechnet bei den Mullahs vergraben hat. Und jetzt müssen die Amerikaner ihr Öl in Teheran und so weiter verteidigen. Das ist diese Grunddenke, wo man am ersten Moment sagt, sag mal, was ist das für eine Denke? Aber genau so funktioniert es.
Das ist Kolonialismus at its best.
Definitiv. Und zwar wirklich, das sind neokonservative Grundhaltungen und die Neokons spielen nach wie vor die große Rolle.
Mhm. Naja, und wir sehen ja, wie das Pendel jetzt so langsam, was die kolonialistischen Bestrebungen der sogenannten Weißen angeht, was da sich zurückentwickeln muss. Es geht ja gar nicht anders. Nämlich, wenn wir uns das Gesamte anschauen wollen im Rahmen der Schöpfungsgesetze.
Ja, natürlich. Und wenn man dann beispielsweise eine Frau Baerbock oder die Politik sieht in dieser Entwicklungspolitik, wie sie dann mit diesen Menschen dort umgeht oder wie sie dann meint, diese Menschen bevormunden zu können. Frau Baerbock ist für mich eine lupenreine Kolonialistin, die ganz klar auch in einer Diffamierungsart fremde Bürger, fremde Staaten, fremde Menschen in einer Form diffamiert, wie es für mich kaum zu ertragen ist. Aber das Schlimme ist, das merkt sie gar nicht. Sie glaubt offenbar, dass sie wirklich auf der Seite ist, wo sie menschlich und human im Prinzip das Gute für die Menschen will. Mir kommt das vor wie ein kleines Kind im Kindergarten, das sagt, ich bin doch wirklich ganz lieb und toll und springe noch ein bisschen auf meinem Trampolin rum.
Heute bist du aber auch aufgekratzt hier, aufgebürstet. Ja, also, das war Politico. Das nächste kommt aus der amerikanischen New York Times. Da heißt es, für Europa und die NATO ist der russische Einmarsch nicht mehr undenkbar. Also man geht davon aus, Andreas, offenbar, dass wenn, und das ist ja jetzt so gekommen, Putin weiterhin Präsident bleibt, dass er sich umso aggressiver gegen Europa richten könnte?
Ja, natürlich. Ich meine, das ist doch ganz deutlich, denn wenn die 90.000 Soldaten an die Ostflanke legen, wie man das im Westen auch noch benennt, das ist ja schon ein Kriegsvokabular, was der Feind ja auch mithört, der ernannte Feind, dann kann man ja nur davon ausgehen, dass man das Ganze will. Wenn ich dann noch mal sehe, dass diese Geschichte, ich weiß nicht, ob das heute noch kommt mit den Taurus-Raketen oder ob du da noch was hast, denn das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, wie viel Misstrauen da im Prinzip auch eine Rolle spielt. Ja, ich gehe davon aus, dass man nicht nur rechnet mit einem Angriff der Russen, sondern man es regelrecht forciert in einer Agenda. Denn wir reden nicht mehr über Frieden. Wir reden nur noch über Krieg. Wir reden nicht mehr über Verhandlungen. Wir reden nur noch von Aufrüstung und Fabrikbauen und von Kriegswirtschaft und von kriegsfähig werden.
Jo, also wir lesen mal weiter in der internationalen Presse. Ein amerikanischer Veteran und Schriftsteller, man kennt ihn in den USA, Noctis Davin, der sagt wörtlich oder schreibt: Ich denke nicht, dass es verwunderlich ist, dass Putin gesiegt hat. Nur ein Dummkopf stimmt nicht für den letzten echten Anführer in der Welt. Nach der NATO-Erweiterung bis an die russischen Grenzen und des aggressiven Proxykrieges über die Ukraine ist das Volk Russlands aufgewacht und hat verstanden, dass es sich im Kampf um das Überleben befindet. Wenn Putin einmal nicht mehr an der Macht sein wird, dann werde ich mir mehr Sorgen um den Westen machen, weil, ob wir das eingestehen oder nicht, Russland in der Lage ist, den Großteil der Welt vom Erdball auszulöschen. Aber zum Glück ist er nicht so ein Monster, wie wir ihn immer darstellen. Was geschieht, wenn einmal ein nicht so gutmütiger Mensch wie Putin an die Macht kommt?
Genau, das ist das Problem. Und da gibt es bestimmte Leute, die das System aus welch auch immer okkulten Gründen regieren, denen das irgendwie völlig wurscht ist, habe ich das Gefühl. Eins ist Fakt, Russland hat auf Kriegswirtschaft umgestellt. Und die sind mittlerweile in ihrer Rüstung höher bestückt als vor dem Eintritt in diesen Ukraine-Konflikt, den wir gerade haben. Die haben heute mehr Waffen, obwohl sie ständig Waffen verbrauchen. Und das finde ich wirklich sehr bedrohlich auch. Und wenn man diese Dinge einfach wegwischt und weiter sagt, wir sind an Verhandlungen nicht interessiert, oder Herr Lavrov, der Außenminister, sagt, ich will mit den Außenministern der EU sprechen, und die sagen geschlossen, wir haben kein Interesse daran, dann sind das mehr als klare Zeichen.
Der Münchner Merkur, der hat einige nationale und internationale Reaktionen aufgegriffen. Da wollen wir auch mal reingehen, was die Wahl in Russland angeht. Die Baltenstaaten, die haben ja mal zur Sowjetunion gehört, die gehören ja jetzt nicht mehr dazu. Im Gegenteil, die rüsten ja mit der NATO auf. Die sprechen Putins Wahlsieg die internationale Legitimität ab. Recht könne nicht aus Rechtlosigkeit entstehen, erklärte Litauens Außenminister Gabrielus Landsbergis. Deshalb nenne sein Land dieses vorgetäuschte Verfahren nicht Wahl, da es sich leider eher um eine tragische Farce gehandelt habe. Putin sei ein Autokrat, und das schon seit langem, das sagt Estlands Außenminister Margus Tsahkna. Der Kreml-Chef müsse vor dem Internationalen Strafgerichtshof zur Verantwortung gezogen werden. Putins richtiger Platz, sagt er wörtlich, ist Den Haag. Auch das Außenministerium in Lettland, damit haben wir alle drei baltischen Staaten, verurteilte die sogenannten Wahlen, so haben sie es genannt, in Russland als weder frei noch fair.
Ja, es ist natürlich kaum zu kommentieren. Das ist einfach armseliges Gefasel, Entschuldigung, es ist armseliges Gefasel von Menschen, die sich mit demokratischen Strukturen offenbar überhaupt nicht abfinden können, weil sie in ihren Ideologien dermaßen autokratisch mittlerweile fokussiert wurden, dass sie glauben, nur noch ihre Meinung ist die richtige Meinung. Das sind ganz gefährliche Tendenzen. Wenn wir, ich will gar nicht darüber reden, über die amerikanischen Wahlen, da könnten wir ja wirklich ganz viel zu sagen. Das können wir nämlich beurteilen. Die russischen Wahlen können die meisten nicht beurteilen. Die Informationen, die wir bekommen, sind die aus den westlichen Mainstream-Medien. Und wie die einzuordnen sind, ich meine, das lernen wir ja jeden Tag.
Ja, genau. Dafür sind wir ja auch hier, dass wir da so ein bisschen reinleuchten und das mal gegenüberstellen. Dann gibt es beim Münchner Merkur, kurz zusammengefasst, dass auch die Europäische Union unter der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die Wahl in Russland nicht als frei und fair anerkennt. Also ist wohl die gleiche Wortwahl, wie man das in Lettland gemacht hat. In einer offiziellen Erklärung warf die EU dem Kreml große Einschränkungen bei der Abstimmung vor. Es wird bedauert, dass keine internationalen Wahlbeobachter zugelassen worden seien. Zudem hieß es, die Wahlergebnisse in den von Russland besetzten ukrainischen Gebieten seien unwirksam.
Sagt die EU, die größte Lobbyorganisation der Großindustrie, ob das Pharma oder Rüstung ist, die in Europa mittlerweile die einzelnen Nationalstaaten und deren Regierungen regelrecht annektiert haben. Das ist ja quasi, die EU-Gründung war ja ein Putsch über die Nationalregierungen. Und die regen sich darüber auf, dass demokratische Strukturen in anderen Ländern nicht eingehalten werden. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Die EU. Man kann sich wirklich kaputt lachen.
Auch deine Lieblingsweltinnenministerin Annalena Baerbock, so hat sie sich mal bezeichnet, deswegen darf man das benutzen, hat sich ganz scharf geäußert über die russischen Parlamentswahlen. Andreas, wenn ich jetzt bedenke, wie viele Vorwürfe damals über Wahlfälschung, über Wahlurnenmanipulationen in Amerika kamen vor 3 Jahren, als Joe Biden schließlich Präsident wurde und es Riesendiskussionen gab, allerdings auch nicht im Mainstream, aber sofort angezweifelt wurde, dass es sich da mit rechten Dingen zutrug. So ist das ja jetzt praktisch wie ein Spiegelbild.
Ja, also wenn wir wissen, dass 98% zum Beispiel der Berichterstattung in Europa, im Westen über Donald Trump immer destruktiv gegen Donald Trump ist, 98%, nur 2% sind günstig, dann wissen wir, wo wir gelandet sind. Und das nennt man eben halt Autokratie. Und der nächste Schritt ist Diktatur.
Ja, und es gibt tatsächlich über die Wahlen in Russland, auch im deutschen Mainstream, wirklich wenig Erhellendes. Wird auch nicht viel darüber berichtet, war gestern jetzt so ein bisschen und heute noch so ein kleiner Nachklang, aber groß kommt da nicht. Aber wie gesagt, Frau Baerbock, die hat jetzt durch und wegen der Wahl scharfe Sanktionen angekündigt gegen Russland. Sie sagt, die Wahl in Russland war eine Wahl ohne Wahl. Und das sind ihre Worte und dass auch in Teilen der Ukraine, Moldaus und Georgien abgestimmt worden sei, ist völkerrechtswidrig. Das hat sie vor Beratungen der EU-Ressortchefs in Brüssel gesagt. Und man darf gespannt sein, was das jetzt für Sanktionen sein werden, die ja Russland sehr stark und heftig treffen werden.
Ja, Frau Baerbock stolpert durch die Welt und wenn sie ein Mikro hat, dann sagt sie auch meistens irgendetwas. Gut frisiert, wir wissen ja, dass ihre Friseur- und ihre Visagistenkosten höher sind, als die meisten Leute im Jahr brutto verdienen in Deutschland. Und wenn ich mir dann angucke, wie hoch die Renten sind, dass die Hälfte aller Rentner in Deutschland unter 1.100 € Renten im Monat bekommen und diese Frau mit ihrem hohen Bildungsgrad steht vor einem Mikrofon und bewertet mal ganz kurz die Situation und fordert Sanktionen. Ja gut, okay. Ich meine, es ist natürlich wirklich wichtig, dass man diese Art Menschen mit ihren entsprechenden charakterlichen Eigenschaften, ihren Ausbildungsgrad und so weiter natürlich dann schon als Sprachrohr hervorragend dann auch nutzen kann. Und nicht anders kann ich es bewerten. Wer auch immer der Lobbyist war, der ihr diese Worte eingehaucht hat, die dann im Prinzip als Durchlauferhitzer dann in das Mikrofon gegangen sind.
Lobbyist, das sind doch Redenschreiber oder meinst, vielleicht hat sie das auch, weil es ja sehr spontan war, vielleicht hat sie das auch aus der Lameng gemacht.
Das passiert ja auch Herrn Habeck, wenn er aus dem Lameng etwas sagt, aus Versehen, und man dann merkt im Prinzip, dass es dann nur nach hinten
Der
losgeht.
Staat macht keine Fehler.
Der Staat macht keine Fehler und bringt dann als Beispiel an eine Baugenehmigung. Und wenn die Baugenehmigung nicht mehr zurückgenommen werden muss, weil der Staat keine Fehler macht, schließt er daraus, dass der Staat grundsätzlich keine Fehler macht. Und damit ist der Beweis erbracht. Und man hat das Gefühl, man hat hier wirklich mit jemandem zu tun, der die Volksschule noch nicht hinter sich gebracht hat. Und aber Frau Baerbock hat ja auch gesagt, er wäre ja Schweinehirt irgendwie gewesen und sie wäre ja die Völkerrechtlerin. Also das ist ja wirklich, wie nennt man das? Schildbürger nannte man die, ne? Schildbürger. Das ist ja alles nur noch ein Schildbürgerstreich.
Schildbürger ist aber auch nicht schlecht, das passt auch ganz gut. Also hier ist noch eine Meldung von Investing.com, da wird sie noch ein bisschen näher dargestellt, was sie meint mit den Sanktionen. Jetzt habe ich da wieder rumgeschaltet. Ich habe mit meinem Laptop hier heute ein bisschen Probleme. Also sie hat gesagt, wir werden heute Sanktionen auf den Weg bringen mit Blick auf den Tod von Alexei Nawalny. Mhm. Und die Wahl in Russland war eine Wahl ohne Wahl. Und Baerbock erklärte weiter, der Wahlvorgang zeige nicht nur das ruchlose Vorgehen von Präsident Putin gegenüber seinem eigenen Volk, sondern auch gegen die Charta der Vereinten Nationen. Und umso bemerkenswerter sei es, wie viele Russen am Wochenende deutlich gemacht hätten, dass sie mit diesem russischen Präsidenten nicht auf einer gemeinsamen Linie stünden. Ich meine, der Wahlerfolg liegt irgendwie bei 90%.
Ja, also es waren aber dann 10% irgendwie gegen ihn. Zumindest haben sie nicht für ihn gestimmt und das ist Frau Baerbock, ist das die Mehrheit. 10% sind die Mehrheit, wie 360-Grad-Wende ja auch im Prinzip eine Umkehr ist, quasi in die Gegenrichtung. Das ist eben halt das Mathematikverständnis unserer Bundesaußenministerin. Und man wundert sich nicht, dass die Außenminister der EU, wenn ich mir vorstelle, dass da einige so auf diesem Level sein könnten, dass die ein Gespräch mit Herrn Lavrov ablehnen, weil ich denke mal ganz einfach, die wären, wenn die jetzt mit 13 EU-Ministern kämen und er wäre alleine, natürlich massiv unterbesetzt, um gegen Lavrov anzukommen.
Was kommt aus Frankreich von Herrn Macron? Die französische Regierung nimmt das erwartbare Ergebnis der Präsidentschaftswahl zur Kenntnis. Und weder Herr Putin noch sein Präsidententitel wird dabei erwähnt. Vielmehr würdigt man in der Mitteilung die friedlichen Proteste in Russland. Frankreich begrüßt den Mut vieler russischer Bürger, die friedlich gegen den Angriff auf ihre grundlegenden politischen Rechte demonstriert haben. Und die Wahl habe in einem Kontext verschärfter Unterdrückung stattgefunden. Paris verurteile vor allem die Einrichtung von Wahlbüros in separatistischen Regionen wie Georgien oder Moldau.
Ja, das ist jetzt nur noch Geplankel und mehr oder weniger so ein Wegbügeln, dass man nicht will, dass da eine Wahl anders gelaufen ist, als man sich das selbst gewünscht hat.
Punkt. Schaum vom Mund, ja. So könnte man das sagen. Ja. Das geht auch aus den Aussagen eines ehemaligen britischen Diplomaten hervor, Sir Andrew Wood. Der hat nach der Russlandwahl Vergleiche zwischen Herrn Putin und Herrn Stalin eingeordnet oder gezogen und hat das als Beleidigung für Stalin bezeichnet. Der operierte wörtlich widerwärtig und blutrünstig, aber wenigstens hatte sein Regime eine gewisse Organisation, sagte Wood gegenüber Sky News. Und
Ich finde das interessant, wie die Superlative für Hass und Hetze denen langsam ausgehen. Also das muss man sich mal vorstellen, was du da gerade gesagt hast. Dass es also eine Beleidigung für Stalin wäre, wenn man ihn mit den blutrünstigen Äußerungen von Herrn Putin vergleichen würde. Ich suche die ganze Zeit die blutrünstigen Äußerungen von Putin. Ich suche sie. Wo sind die konkreten Aussagen? Ich würde sie gern sehen, denn dann lasse ich mich gern eines Besseren belehren. Denn ich habe ja auch nicht die Informationen, die man haben müsste, um es wirklich genau zu erkennen. Aber ich habe Informationen genügend über den Westen. Und da kann ich erkennen, dass es einfach völlig verdreht und falsch abläuft und gelogen wird.
So, wir haben jetzt über die Reaktion aus dem Westen gesprochen. Ja. Es gibt aber noch weltweit andere Reaktionen. China zum Beispiel hat Herrn Putin gratuliert und die Freundschaft mit Russland angepreist. Wörtlich, wir glauben fest daran, dass unter der strategischen Führung von Präsident Xi Jinping und Präsident Putin die Beziehungen zwischen China und Russland weiter voranschreiten. Das hat Außenamtssprecher Lin Jiang in Peking gesagt. China und Russland seien strategische Partner in der neuen Ära. Nach der Verkündung von Putins Sieg hatten schon andere Staaten gratuliert. Dazu gehört Venezuela, Nicaragua, Kuba, Bolivien und.
Naja, ich meine, Putin ist letztendlich ein relevantes Land in den BRICS-Staaten. Und das ist die stärkste Wirtschaftsvereinigung der gesamten Erde. Wir glauben ja immer, wenn wir im Westen eben nur die einseitige Berichterstattung sehen, dass das tatsächlich der entscheidende Teil der Welt ist. Das ist ein entscheidender Teil, aber der ist kleiner als andere Teile, die größer sind. Und dadurch, dass wir natürlich über die, ich sage mal, über Russland und über China überhaupt nichts wissen. Ich habe neulich mit jemandem gesprochen über die Stadt Omsk in Sibirien und habe gesagt dann eben halt, dass sie allein von der Fläche her so groß ist wie die gesamte Bundesrepublik Deutschland. Oder dass Russland beispielsweise auf der anderen Seite der Erde mit Alaska zusammenstößt gewissermaßen. Also quasi der kürzeste Russland-USA-Flug, der dauert, was weiß ich, 20 Minuten von Jülen in Russland nach Wales in USA. Und diese ganzen Dinge wissen die meisten gar nicht, weil sie nur blind gehalten werden über die gesamten Weltereignisse und auch über die geopolitischen Ereignisse und nur meinen, der Westen ist die gesamte Welt.
Ja, ich will vielleicht noch ein paar persönliche Zitate einiger Regierungschefs hier wiedergeben. Zum Beispiel aus Venezuela. Der venezolanische Staatschef bezeichnete den Sieg des älteren Bruders als gutes Vorzeichen für die ganze Wahl. Aus Nicaragua, Präsident Ortega sprach von einem Triumph, der zur Stabilität und einer besseren Zukunft der Menschheit beitragen werde. Die Wahlen selbst seien vorbildlich und ruhig verlaufen. Dann sagt Tadschikistans Präsident Rahmon wiederum von einem überzeugenden Sieg Putins, spricht er. Er hoffe auf die weitere Entwicklung der bilateralen Beziehungen, so der Pressedienst von ihm. Andreas, das sind ja jetzt nur die ersten Stimmen. Da wird im Laufe dieses und des morgigen Tages noch einiges ankommen. Das heißt, wenn wir uns auch die Gewaltenteilung jetzt näher anschauen, es geht ja seit einiger Zeit um die Macht, um die globale Weltmacht oder globale Macht in dieser Welt. Und da gibt es ja wirklich mit BRICS und mit der Shanghai-Organisation gibt es ja ganz andere Interessensblöcke, die ja inzwischen mindestens so groß sind wie der westliche Block.
Ja, natürlich. Und das denke ich mal auch, das hat zum Beispiel Donald Trump erkannt, weil er nämlich ökonomisch an der Stelle eine Menge nachzuweisen hat. Denn er ist Unternehmer, er ist Krisenmanager, er hat gezeigt, dass er Unternehmen aufbauen und führen kann. Wie auch immer man das jetzt bewerten mag, ob man ihn mag oder nicht, das ist doch gar nicht entscheidend. Sondern an den Taten müssen wir sie bewerten, nichts anderes. Und wenn wir sehen, dass jetzt hier die ganzen unter dem ehemaligen Kolonialismus über hunderte Jahre leidenden Staaten sich jetzt Russland gegenüber verbunden fühlen, denn Russland gehört nicht zu den Kolonialisierungsstaaten. Das ist einfach so, sondern das sind eben halt die westlichen Staaten, vor allem eben halt auch Europa. Und an der Stelle vielleicht einfach ein bisschen in die Demut zu gehen, das ist vielleicht eben der entscheidende Punkt. Und wenn jetzt beispielsweise Donald Trump sagt, wir müssen von unseren Weltpolizei- und Weltmachtansprüchen runter und uns wieder regional auf Make America Great Again konzentrieren, dann haben wir eine Chance, die Amerikaner noch in einen halbwegs menschenwürdigen Leben wieder zurückzubringen. Denn wenn ich mir ansehe, die Bilder, die wir aus USA haben, dann ist da eine extreme Armut auch zu verzeichnen. Und genau diese Dinge sind jetzt entscheidend, das zu erkennen. Und jetzt auf dem alten Stiefel einfach weiterzureiten, das funktioniert nicht.
Ja, es gibt aber auch eine andere Seite der Medaille, weil man in der EU ja schon seit einiger Zeit Krieg schürt, aufrüstet. Es werden Waffen ohne Ende produziert und in die Ukraine geliefert. Und jetzt mit Putins Wiederwahl geht man natürlich davon aus, das sagt jetzt zumindest Charles Michel, der Präsident des des Europäischen Rates, der sagt, ja, okay, also Russland mit Putin jetzt an der Spitze, die werden nicht in der Ukraine Halt machen. Die rechnen also damit, das geht jetzt weiter. Und um der Bedrohung zu begegnen, benötige Europa einen neuen Geist der Sicherheit und Verteidigung. Wörtlich sagt er, wenn wir Frieden wollen, müssen wir uns auf Krieg vorbereiten.
Ja, und das ist die Absurdität. Das ist Neusprech nach George Orwell. Wer Frieden will, der muss Krieg machen. Ja, wer Liebe will, der muss eben halt hassen. Das ist genau diese Argumentation. Und wenn ich dann sehe, dass zum Beispiel, ich muss noch mal kurz auf diese Taurus-Geschichte kommen, dass dann der Bundeskanzler dann zum Beispiel sagt, wir wollen diese Taurus nicht liefern. Und jetzt sagen andere der Rüstungsfraktion, wir wollen sie unbedingt liefern in die Ukraine mit der Argumentation, wir werden dann darauf aufpassen. Das heißt, wir werden westliche Experten dabei haben, die genau kontrollieren, dass diese Taurus-Waffe nicht so eingesetzt wird, dass sie zum Beispiel Moskau erreicht. Und dass sie zum Beispiel, nochmal, dass sie also quasi den Kreml in die Luft sprengen könnte. Dafür werden wir sorgen. Allein die Aussagen der Kriegstreiber und der Rüstungslobby in Deutschland, dass sie sagen, wir sorgen durch unsere Leute dafür, dass das nicht passiert, ist ja eine klare Aussage, dass sie offenbar der Ukraine nicht trauen, dass sie es von alleine per Zusage oder per ganz klare Aussage, dass sie bestätigen, wir werden das nie einsetzen gegen Russland, dass sie das eben halt nicht vertrauenswürdig genug empfinden und aus diesem Grunde ihre eigenen Kontrolleure mit dabei zu haben. Also nochmal, der Westen traut der Ukraine definitiv offenbar nicht zu, dass sie mit den Taurus-Geräten so umgehen, wie sie es sagen. Aus diesem Grunde muss der Westen ihre Experten damit reinbringen. Das alleine spricht dafür, dass hier mit einer Gefahr hantiert wird, die aus Moskaus Sicht alles andere als friedlich klingt.
Wir kommen da gleich noch zu dem Thema. Ich will noch ganz kurz die Reaktion hier zu Ende bringen. Also auch aus Nordkorea kommen Glückwünsche von Herrn Kim. Der fährt ja jetzt mit russischen Autos durch die Gegend. Der hat ja von Putin eine Staatskarosse, eine russische, geschenkt bekommen. Und damit fährt er jetzt rum und ist ganz stolz darauf. Also da scheint sich einiges entwickelt zu haben. Und hat also ganz laut gratuliert und freut sich, während aus Deutschland, Herr Steinmeier, der Bundespräsident, der will überhaupt keine Glückwünsche nach Moskau senden. Das hat seine Sprecherin verlautbart. Und wörtlich schreibt die Sprecherin Kerstin Gammelin, es wird kein Schreiben an Putin geben. Zack, mehr kam da nicht. Und Kritik an der Russlandwahl gab es auch aus der SPD von Seiten der Bundesregierung. Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses Michael Roth hat sich gegenüber dem Tagesspiegel folgendermaßen geäußert: Es handelt sich um die unfreiesten Fake-Wahlen seit Ende der Sowjetunion. Die Fake-Wahlen waren in Teilen völkerrechtswidrig. In den vorübergehend besetzten und annektierten ukrainischen Gebieten dürfen die Wahlen und auch das Ergebnis nicht anerkannt werden. Er spricht von Wahlmanipulation.
Ja, und da haben wir sie wieder, diesen Schaum vorm Mund. Und wie wollen wir das jetzt einfach noch argumentieren?
Die Berliner Zeitung hatte sich dem Thema auch gewidmet. Europa muss über den Ukraine-Krieg hinausdenken, heißt es da, angesichts von weiteren 6 Putin-Jahren. Und da wird erstmal auch ein bisschen mit Schaum vorm Mund berichtet, wie das so im Mainstream üblich ist. Und es wird auch diese hohe Prozentzahl von Stimmen zunächst mal in Frage gestellt. Und es wird dann dem Kreml anheimgelegt, die Zahlen noch rechtzeitig zu korrigieren. Wenn die 88 in Richtung 85 schrumpfen, dann war es Putin persönlich, der auf die Bremse trat, hieß es hier. Bleibt es allerdings bei den 88 oder vermehren sie sich noch, fixiert das den Primat der nationalen Einheit als Wesen der russischen Politik. Und er spricht von einer verloren gegangenen Opposition in Russland, dass das auch die Videos der Wahllokale von Sonntag zeigen. Und natürlich wird immer als Gegenspieler Nawalny erwähnt, als sozusagen als Opposition auch deklariert. Aber die Schlangen vor den Wahllokalen seien unübersehbar gewesen. Und damit sei die pro-westliche, pro-demokratische Opposition in Russland am Ende. Sie sei einen langen Tod gestorben, für den aber nicht nur der Kreml verantwortlich sei. Die demokratische Vision der 90er zieht nicht mehr und eine neue ist nicht in Sicht. Viele junge Russen sind hin und her gerissen zwischen nicht-westlicher Identität auf der einen und den westlichen Werten und Freiheiten auf der anderen Seite. Hinzu komme die Zweifel und Umbrüche, die auch im Westen die Gegenwart markieren, machen vor Russland nicht Halt. Und man sagt, ja gut, jetzt bis 2030 kann Putin weiter regieren, wenn er will, wahrscheinlich auch bis 2036. Und da müsse man dann doch mal anfangen, über den Ukraine-Krieg hinaus zu denken, ob der nun gewonnen, verloren oder eingefroren wird. Das Russland, das wir kennen, wird ihn überleben.
Also was mich dabei erstmal wundert, ist, es ist keine Frage, die gestellt wird, sondern es werden nur Aussagen und Behauptungen gemacht von der westlichen Welt. Nicht die Frage, warum ist das so? Auch nicht in irgendeiner Form eine Hinterfragung. Wenn es zum Beispiel in einem Land keine besonders große Opposition gibt, könnte ja der Grund dafür sein, dass sie einfach nicht genügend Futter hat, um gegen die Regierung zu sein. Wenn eine Regierung zum Beispiel eine hohe Zufriedenheit genießt, dann ist relativ wenig Opposition zu führen. Das ist eigentlich immer ganz normal. Das soll nicht heißen, dass das so sein muss, aber die Frage muss doch gestellt werden. Man kann doch zum Beispiel bei der großen Opposition, die wir haben, in Deutschland eindeutig davon ausgehen, das liegt darin, dass die Masse eben halt mit der Ampelregierung komplett unzufrieden ist. Ganz einfach. Und was hier gebastelt wird beispielsweise, das sind immer so ganz klare Aussagen und Behauptungen, die in keiner Frage auch nur recherchiert wirken, sondern einfach nur, wie gesagt, Schaum vor dem Mund und hinter jedem Satz ein Ausrufezeichen.
Ja, aber hier ist man bei der Berliner Zeitung zum Schluss dann doch etwas nachdenklich. Da heißt es, wer immer noch glaubt, ein militärischer Durchbruch der Ukraine würde in Moskau Regime-Change-Wunder bewirken, bitte sehr. Die Verständigen sollten daran gehen, den künftigen Charakter unserer eigenartigen Nachbarschaft zu definieren. Europa muss lernen, mit Russland zu leben. Einem Russland, dessen durchaus aufrichtiger Versuch, nach 1991 in die europäische Staatenwelt zurückzukehren, gescheitert ist, was nicht nur an Russland lag. Dennoch ist das Land kein Monolith. Es ist wie alle Länder multi-identitär, in diesem Fall zugleich Feind und Gegner, Nachbar und Freund. Wobei Putins Präsidentschaft das Miteinander nicht eben leichter macht. Aber einen anderen als Putin haben wir nicht.
Ja, und dann muss man damit leben. Und wenn ich weiß, dass ich in einem Land lebe, wo der Nachbar eben halt so ist, wie er ist, muss ich versuchen, mit ihm in Frieden zu leben. Jeder, der in einem kleinen Dorf lebt, der weiß, da gibt es irgendwo einen, den man nicht mag. Aber man versucht, mit ihm in Frieden irgendwie umzugehen und versucht, ihn auch aus dem Weg zu gehen. Das ist ja alles in Ordnung. Man muss ja keine Freundschaft haben, aber man kann mit Respekt miteinander umgehen. Wie viel kostet es eigentlich den Bundespräsidenten Steinmeier, eine einfache Gratulation als kleinsten Impuls eines Friedens in irgendeiner Form rüberzubringen? Einfach nur, ich gratuliere Ihnen, dass Sie Präsident geworden sind. Was kostet das Ganze? Und wenn ein Bundespräsident dermaßen erbärmlich wirklich fehlt, dann muss ich ganz ehrlich sagen, das kann es doch nicht sein.
Ja, und wenn wir tatsächlich, du hast das gerade sehr schön gesagt, mit einem Nachbarn oder mit einem Arbeitskollegen oder so, einfach nicht so viele gleiche Schnittstellen haben, den jetzt nicht so toll finden, dann ist ja das eine Herausforderung für uns und für unsere Weiterentwicklung. Wir reden ja die ganze Zeit von der großen Transformation. Wir reden davon, dass wir in den letzten Gefahren der alten Tage uns befinden, dass es dann einen Wechsel gibt, der ja schon im Gange ist, und wir in eine neue Zeit des Friedens kommen. Und da wollen ganz viele mit. Da wollen ganz viele darüber. Aber kommt da wirklich jeder hin? Wir müssen uns doch auch mitentwickeln. Das heißt, auch bei uns beim Einzelnen muss das Alte und Falsche einfach mal wegradiert werden. Daran müssen wir arbeiten. Und dazu gehört natürlich, wie du gerade gesagt hast, den Nachbarn, den man nicht mag, dennoch als Menschen mit Würde und Respekt zu definieren und zu respektieren.
Also wir sehen ja eine Transformation. Diese Transformation ist im Prinzip mit einer Umkehr quasi einzuleiten, dass man erstmal umkehrt, weil man merkt, man ist völlig falsch. Bei einer Umkehr bedeutet das, dass die Letzten automatisch dann die Ersten sind und die, die ganz vorne falsch gelaufen sind, sind plötzlich die allerletzten. Und wenn wir genau dieses Bild haben, dass wir im Rahmen der Transformation eine Umkehr der jetzigen Fehlstellungen haben werden, als ersten Impuls, dann wissen wir, dass alle Mitläufer, wenn ich mir sehe beispielsweise die ganzen Schauspieler und die Sänger und wer sich da alles damit reinhängt, vor denen ich mal großen Respekt gehabt habe, die sich einfach vor diese Karre spannen lassen. Und das sind ja die Symptome, die wir eigentlich kennen und wo wir wirklich aus der Geschichte lernen können. Und ausgerechnet die nutzen diese Symptome der Fehlstellung, zum Beispiel der deutschen Geschichte, um ihre heutige identische Fehlstellung wieder damit zu begründen. Das ist ja der Irrsinn und das Paradoxon.
Dankeschön, Herr Popp, für Ihre philosophisch-wirtschaftlich wichtigen Einordnungen an dieser Stelle. Ich unterschreibe das alles zu 100%. So, jetzt geht's zur Taurus-Geheimsitzung. Wer hat da geplaudert? Denn das war ja eine Sondersitzung des Verteidigungsausschusses und da sind die Teilnehmer zur Verschwiegenheit verpflichtet. Jetzt gibt's Riesenärger, den macht vor allem Frau Strack-Zimmermann, weil natürlich Geheiminfos an die Presse gelangt sind und sie will jetzt eine Strafverfolgung vorantreiben. Das dürfte eben, wie gesagt, angesichts von 105 Menschen nicht so ganz einfach sein. Aber sie hat einen Brief geschrieben an Bundestagspräsidentin Bärbel Baas von der SPD. Die Rheinische Post zitiert daraus und da werden jetzt diese strafrechtlichen Ermittlungen wegen möglichen Geheimnisverrats angedroht. Es sei also nicht zwingend, dass die Informationsweitergabe aus dem parlamentarischen Raum erfolgt ist, sagt Frau Strack-Zimmermann. Gleichwohl möchte ich Sie über den bevorstehenden Sachverhalt in Kenntnis setzen und darum ersuchen, eine Ermächtigung zur Strafverfolgung gemäß Paragraph so und so Strafgesetz zu erteilen, damit der Vorgang untersucht werden kann. Also wir erinnern uns, dieser Ausschuss ist angesetzt worden, nachdem es ja diesen russischen Lauschangriff auf eine Schalte von 4 Bundeswehroffizieren gegeben hatte. Da ging es um einen möglichen Taurus-Einsatz durch die ukrainische Armee. Du hast gerade schon da so ein bisschen drüber berichtet. Und aus diesem geheimen Teil der Sitzung waren dann Details an das Portal T-Online weitergegeben worden. Ganz konkret ging es bei diesen Geheimnissen um technische Details zur Zieldatenplanung von Generalinspekteur Carsten Breuer.
Also bei T-Online oder bei NTV, da brauchen Sie ja wirklich keine Sorgen machen. Die haben Sie ja eigentlich fest im Sack, wenn man sich die Berichterstattung dort ansieht. Also viel schlimmer wäre es, wenn Sie das beispielsweise bei Tichys Einblick durchgestochen hätten. Der hätte dann nämlich einen richtigen Bericht eventuell von gemacht. Und das ist genau diese Problematik. Das Schlimme ist, dass Frau Strack-Zimmermann Demokratie eben darin versteht, dass die Dinge eben halt dem Volk nichts angehen. Egal, was da ist, selbst wenn es um die eigene Vernichtung des Volkes geht und mit der Vernichtung des Volkes sogar die tödliche Vernichtung von Menschen, die dann nämlich an die Front geschickt werden sollen oder dann eben halt in die Gefahr geraten, dorthin hinzukommen.
Andreas, ich habe noch mal hier einen Artikel aus USA von Gateway Pundit. Das ist ein freies Portal und die spekulieren, die fragen, ob eventuell Deutschland von Russland erpresst wird. Da geht es nochmal um die Taurus League, also diese 4 Generäle, die sich unterhalten haben. Das Ganze ist dann von Russland veröffentlicht worden. Und damit ist ja Deutschland international ins Rampenlicht auch gerückt worden durch diese durchgesickerten Mitschnitte. Und hier heißt es, die Enthüllung wirft große Fragen zur Sicherheit des gesamten deutschen Datenschutzsystems auf. Das Verteidigungsministerium teilte mit, dass das Leck angeblich durch einen Bedienungsfehler entstanden sei. Erklärung: Ein Teilnehmer in Singapur hat sich über einen unsicheren Kanal eingewählt und so weiter. Nach Ansicht von Cybersicherheitsexperten stimmt die Darstellung, die der Öffentlichkeit verkauft wird, aber nicht. Deutschland stehe möglicherweise vor einem weitaus größeren Dilemma mit enormen Auswirkungen, ein völlig infiltriertes Sicherheitssystem, möglicherweise sogar Erpressung. Also da wird jetzt weit hinausgegriffen über alles. Außerdem wurde das Gespräch, heißt es hier, auf einem WebEx-Server geführt, der eine hochsichere Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bietet. Die Verbindung zwischen dem Notebook in Singapur und dem Serversystem bei der Bundeswehr war sowohl über ein VPN als auch über den WebEx-Server hochgradig verschlüsselt. Folglich seien dies die einzigen Möglichkeiten, wie das Gespräch von Singapur hätte abgehört werden können, über den Wi-Fi-Hotspot des Hotels durch russische Agenten und so weiter. Beide Szenarien werden hier als sehr unwahrscheinlich bezeichnet. Es handele sich um grundlegende Fehler, die das Militär grob fahrlässig handeln lassen würden. Die logische Schlussfolgerung, die man ziehen muss, heißt es hier, ist, dass das Netzwerk der Bundeswehr zentral von innen gehackt worden ist. Und wenn das der Fall sein sollte, das wären ja dann die Russen, dann seien die Folgen für die Sicherheit Deutschlands weit über das Leck hinaus katastrophal. Denn wahrscheinlich ist der russische Auslandsgeheimdienst, der GRU, schon vor längerer Zeit in das System eingedrungen und habe sich die Zeit genommen, Hintertüren einzubauen. Im Grunde das gesamte System zu infizieren. Hältst du das für möglich?
Also das ist natürlich reine Spekulation. Ich sehe nur eines. Der General AD Kujat hat eine ganz deutliche Meinung zur derzeitigen Kriegspolitik. Es ist keine Friedens-, auch keine militärische, sondern eine reine Kriegspolitik. Und die ist kritisch zu sehen, weil er nämlich mit einem sehr hohen Sachverstand die Folgen einschätzen kann, die passieren, wenn es zu einem militärischen Konflikt käme. Ich bleibe im Konjunktiv. Ich bin ziemlich sicher, dass es sehr viele Experten gibt in der Harthöhe, die sehr wohl, also in der Zentrale der Bundeswehr, so nannte man das ja früher, dass die beispielsweise auch noch sehr viele hochfunktionierende helle Köpfe haben unter den Militaristen. Und ich würde es nicht einmal ausschließen, dass deutsche Generäle selbst, deutsche Experten im Bundesverteidigungsministerium selbst, aus Sorge vor einer völligen verfehlten ideologischen Entwicklung, das sind so die Stauffenbergs dieser Welt, eventuell hoffentlich mit anderen Folgen, dass die solche Informationen sogar den Russen rüberstechen lassen, um genau eben halt dort eine Schranke reinzubauen. Mich würde nicht wundern, wenn da im Hintergrund noch ganz andere Türen und Dimensionen aufgehen würden.
Die ersten Reaktionen, als dieses Taurus-Leak bekannt wurde, Andreas, waren ja von diesem Herrn Kiesewetter beispielsweise, dass Russland bestimmt noch mehr Informationen in der Hand hält. Das ist relativ schnell gestoppt worden, diese Diskussion. Aber diese Befürchtungen scheinen ja auch auf anderer Seite gewesen zu sein. Und Gateway Pundit sagt, dass natürlich eine solche politische Niederlage kurz vor den anstehenden Wahlen in Deutschland, also zumindest großen Landtagswahlen, dass das einem politischen Selbstmord für Herrn Pistorius gleichkäme. Der täusche also eine Fassade vor, indem er die Situation einfach auf einen Unfall schiebt. Aber das sei nicht das Schlimmste. Angesichts der Schwere der durchgesickerten Informationen kann man nur spekulieren, was der russische Geheimdienst noch herausgefunden hat und gegen Deutschland einsetzen wird. Russland hat Deutschland an der Leine. Von der Öffentlichkeit unbemerkt könnte die Erpressung bereits im Gange sein. Die Dekonstruktion des gesamten Bundeswehr-Servers ist eine massive Machtdemonstration.
Das ist durchaus möglich, aber ich vermute auch, innerhalb der Geheimdienste kennt man sich ja. Und wir dürfen nicht vergessen, in der Jahrtausendwende herum, als Herr Schröder Bundeskanzler war und Herr Putin beispielsweise bei Alfred Biolek in einer deutschen Talkshow eingeladen war und hofiert wurde und er dann im Prinzip seine blutrünstigen Dinge dann äußern könnte, worauf Herr Biolek dann lächelte und Herr Schröder auch. Also alles war eine nette, fröhliche, entspannte Situation. Dabei haben sich die Geheimdienste natürlich jetzt auch näher kennengelernt in dieser Zeit. Persönlich kennengelernt, weil der Druck, die Spannung, der innere Krieg, der kalte Krieg, es war plötzlich alles vorbei. Und dadurch können auch Freundschaften entstanden sein auf beiden Ebenen. Sowohl in der Rüstung und in der Verteidigungs-, im Ministerium in Russland als auch in Deutschland. Und mich würde nicht wundern, wenn da ein ich sag mal, nicht erkannter Kommunikationsfluss läuft zwischen denen, dass nämlich vielleicht ein paar vernünftige Menschen versuchen, einen Krieg zu verhindern, den Politiker, ich meine, ganz ehrlich, Pistorius ist austauschbar, ob der morgen rausfliegt oder nicht, wen interessiert das? Dann kommt da eine andere Figur hin. Aber es geht eben halt auch um Experten und Militärspezialisten, die vielleicht auch mit einem Patriotismus ausgestattet sind und sagen, wir werden bei einem Krieg dieser Dimension, der droht, alle verlieren, alle auf dieser Welt werden dann verlieren und dass dies vielleicht verhindern wollen.
Man kann es nur hoffen, es klingt logisch und schlüssig, was du sagst und wir wollen die Daumen drücken. Andreas, wir kommen zu einem nächsten Thema. Deine Lieblingsthemen sind ja die im Finanz- und Wirtschaftsbereich und jetzt warnen die EU-Bankenaufsichtsbehörden vor dramatischen Entwicklungen. Demnach muss man sich offenbar auch, was die Finanzen angeht, auf eine mehrjährige Krise einstellen. Wir reden ja auch über Digitalisierung des Geldes und Bargeldabschaffung, aber vieles mehr auch. Und wir haben gestern nach dem Kongress, haben wir alle noch hier ein Gläschen Wein getrunken und dann warst du aber schon wieder in diesen Themen drin und warst auch schon wieder in der Planung für dein nächstes Webinar zu diesen Themen, die du ja jetzt ein paar Monate ausgesetzt hattest. Ja, es ist ja nun deutlich erkennbar, vor allem auch Stück für alle Bürger, dass man sich beschäftigen muss mit dem, was man erspart hat, was man an Vermögen hat oder vielleicht auch, was die Immobilien angeht. Und ich sehe ja auch eine ganze Menge Anfragen im Moment zu dem Thema.
Ja, also wenn die EU-Bankenaufsichtsbehörde von einer mehrjährigen Krise spricht und mehrjährig bedeutet mehrere Jahre, ich weiß, jeder kann das, aber ich möchte das nochmal deutlich machen, in einer Zeit, wo wir nicht einmal mehr wissen, was morgen ist oder übermorgen oder in einer Woche, da gehen alle Prognosen schon den Bach runter. Und hier haben wir einen Trend von mehreren Jahren, das wäre ein GAU, der größte anzunehmende Unfall mit gigantischen Konsequenzen. Leider ist für viele Menschen die Finanz- und Wirtschaftswelt ein Buch mit 7 Siegeln. Und das muss auch nicht so sein, im Gegenteil. Wenn die Finanzwelt und deren Auswirkungen uns alle angeht, sollten wir uns damit beschäftigen. Nie war es so wichtig übrigens, die Zusammenhänge zu verstehen, um die politischen Entwicklungen überhaupt auf der ganzen Welt einordnen zu können. Und wir werden tatsächlich jetzt ein neues Live-Webinar, das haben wir heute rausgesucht, am Freitag, dem 5. April gegen 19 Uhr deutscher Zeit. Da werde ich live wieder einen leicht verständlichen Vortrag über die Grundlagen der Wirtschaft und des Geldsystems halten, weil ich merke anhand der Fragen, dass es genau an der Kante am meisten hakt und im Anschluss beantworte ich dann natürlich auch gern Fragen.
Ja, wir stellen das auch spätestens morgen oder übermorgen ein, dieses Webinar hier im Kanal, dass ihr Bescheid wisst. Es geht ja auch, Andreas, um eine Art Selbstvertrauen, um eigenverantwortliches Handeln, das ja unsere Leser und Hörer hier mehr und mehr entwickelt haben und auch die Notwendigkeit erkannt haben, dass es sein muss. Wir sehen, wie die Krise der Gewerbeimmobilien auch in Europa jetzt immer stärker zu spüren ist. Und da wollen wir mal sprechen von dem Chef der EU-Bankenaufsichtsbehörde, EBA. Der Mann heißt José Manuel Camper und der spricht von einer Alarmstimmung bei Europas Banken. Und jetzt denkt vielleicht der ein oder andere, ja, Gewerbeimmobilien, da habe ich ja gar nichts mit zu tun.
Naja, die meisten haben keinen Überblick. Viele Menschen haben ihr Geld in irgendwelchen Finanzprodukten, wie zum Beispiel Investmentfonds, die mit Banken in Kooperation natürlich gemanagt werden. Und ich denke, dass die meisten Anleger gar nicht wissen, in welche Fonds sie überhaupt investiert sind. Ich merke das an den Gesprächen, wenn ich sage, worin investiert denn dieser Fonds? Ja, keine Ahnung. Die fangen dann an und lesen irgendwas vor und wissen auch gar nicht, was das ist, was sie da vorlesen. Und die wenigsten haben eine Ahnung, dass sie durchaus sowohl in kritische Aktien als auch in Immobilien investiert sein können, ohne es zu wissen, weil sie legen ihr Geld in irgendeinen Investmentfonds rein und denken, alles ist wunderbar in Ordnung. Und vielleicht an der Stelle nochmal, die großen Aktionäre wie Bezos, die großen Aktionäre wie Zuckerberg, große Aktionäre von großen Konzernen sind gerade dabei, in Milliardenbeträgen ihre Aktien, ihre eigenen Unternehmen abzustoßen. Und da stellt sich die Frage, was wissen die, was wir nicht wissen? Wird da ein Kollaps eventuell schon am wirklich am Horizont sichtbar. Und deshalb ist es wichtig, die Zusammenhänge zu verstehen.
Ja, du machst das ja in den Webinaren für Anfänger. Da werden auch geopolitische, aber auch solche Zusammenhänge gebracht. Und das Spannende ist, wenn ich das verstehe, ihr Lieben, dann versteht ihr das auch. Du machst das leicht verständlich.
Also ich versuche das zumindest. Und ich sehe oft das Problem, dass viele Finanzexperten, das gibt es ja wirklich viele gute, die das auch machen, oft in ihrem Metier tief drinstecken und Grundfragen der normalen Bürger als längst verstanden unterstellen. Und das halte ich für gefährlich. Meine Erfahrung ist da nämlich anders. Ich kenne ganz erfolgreiche Unternehmer. Ich kenne viele andere intelligente Menschen, die nach wie vor glauben, zum Beispiel, dass ein Rentenfonds mit dem Altersruhegeld in unmittelbarem Zusammenhang steht. Und das ist eben halt nicht der Fall. Vor allem aber wird das Geldsystem nicht ansatzweise verstanden. Und ich sehe hier so ein bisschen meine Aufgabe, für die, die es interessiert, mit einem klaren, einfachen Vortrag und Schaubildern, die ich dann zeige, die Zusammenhänge verständlich zu machen. Und daraus kann man dann seine eigenen entsprechenden Sicherheitsmaßnahmen einleiten. Man ist nämlich selbst sein bester Berater.
Du, noch ein kurz anderes Thema. Wir lesen ja gerade, dass die EZB weiter in Pleitestaaten finanziert. Tichy hat gerade darüber berichtet. Und viele Experten haben enorme Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Pläne von Notenbankchefin Lagarde.
Naja, Frau Lagarde ist ja eine umstrittene Juristin, man kann es kaum glauben, eine Juristin mit selbst einigen ungeklärten Vorwürfen bzw. Machenschaften, die man ihr unterstellt hat. Und sollten die sich irgendwann als richtig herausstellen, dann wären die sogar justiziabel. Aber das sind natürlich alle Spekulationen. Ich sehe es aber schon allein als bedenklich an, dass eine branchenfremde Person wie die Lagarde ein Amt als Chefin der Europäischen Zentralbank überhaupt ausüben darf. Und dementsprechend sind auch die Entscheidungen aus meiner Sicht meist völlig absurd.
Andreas, 2015 traf man eine bankenpolitische Entscheidung, die bis heute anhält. Die Europäische Zentralbank hatte weitreichende geldpolitische Maßnahmen angekündigt, wenn wir uns erinnern, um die vermeintlich niedrige Inflation in der Eurozone zu bekämpfen. Wo hatten wir denn eine niedrige Inflation?
Ja, die hatten wir nicht wirklich. Aber die EZB trügt und täuscht. Der ehemalige EZB-Chef Draghi, von Goldman Sachs kommt er ursprünglich, der begründete seine Entscheidung damals damit, dass die EZB hoffen würde, mit dieser umstrittenen Maßnahme, übrigens nach dem Vorbild der USA, in der Eurozone auch die Gefahr einer Deflation abwerten zu können. Und das ist irre. Und damals war Frau Lagarde noch Chefin des Internationalen Währungsfonds, obwohl sie auch da schon Juristin war und auch da immer noch keine Ahnung hatte. Und sie war begeistert von diesem Schritt. Das Anleihenprogramm, hat sie gesagt, wird das Risiko eines langwierigen Zeitraums niedriger Inflation verringern. Da war sich die Französin sicher.
Auf den Punkt nochmal gebracht. Die Inflation ist ja nach wie vor zu hoch, richtig? Er nickt. Kommen wir nochmal zur Funktionsweise dieser ominösen Anleihenkäufe, durch die man auch in marode Staaten finanziert. Wie funktioniert denn das praktisch? Du hast ja neulich mal anhand der USA in Verbindung mit der Fed das Ganze geklärt.
Ja, das ist eigentlich interessant. Wenn die USA, vertreten zum Beispiel durch das Weiße Haus, Geld brauchen, um zum Beispiel militärische oder ökonomische Kriege gegen Gegner, aber wie wir gerade gehört haben, auch Verbündete zu führen, dann geht das ganz einfach mit dem Geld. Der Staat druckt Schuldscheine, also setzt die Steuerzahler als Bürger ein, die für diese Schulden haften müssen. Man nennt es dann nicht Staatsschuldscheine, sondern man nennt es Anleihen, das klingt besser. In Deutschland gibt es sogar den Begriff der Schatzbriefe, Bundesschatzbriefe. Klingt natürlich besser als Bundesschuldschein. Und nun kommt die Federal Reserve ins Spiel. Das ist genauso im selben System. Die geben dem Staat jetzt Geld, welches aus dem Nichts neu geschaffen wird. Und als Sicherheit für dieses neue Geld reichen der Zentralbank, die vorher vom Staat ebenfalls aus dem Nichts gedruckten Anleihen aus. Das heißt, man gibt Papiere mit einem Versprechen raus und das reicht als Sicherheit, um damit das neue Geld zu drucken. Man stelle sich vor, ich gehe beispielsweise zu einer Bank und sage, ich möchte einen Kredit haben von 1 Million und ich gebe dir hier ein paar Schriftstücke, dass ich bereit bin, diese Million zurückzahlen, und dann sagt die Bank, okay, das reicht uns als Sicherheiten aus. So funktioniert das. Kurz, die Komplizenschaft, das muss man so ausdrücken, von Staat und den Zentralbanken ist eine Art Lizenz zum Gelddrucken. Und das ist weltweit so.
Ja, da muss man nur noch eins und eins zusammenzählen. Wenn ständig auf diesem Wege neues Geld in die Wirtschaft gepumpt wird, kann man logisch eine Inflation ableiten. Dass dieses, das kann man ja als Kettenbriefsystem wirklich bezeichnen, dass das irgendwann kollabieren muss, liegt ja eigentlich auf der Hand. Erleben wir das jetzt gerade?
Ja, und das erleben wir nämlich mit der Auflösung dieser Finanzsysteme mit Kriege und Pandemien, die man dann ins Leben ruft und regelrecht initiiert, mit denen man dann die Geldmenge wieder vernichtet. Aber die Geldmenge, die vernichtet wird, betrifft nicht die Geldeigentümer der Ultrareichen. Die Verlierer sind dann wieder mal die einfachen Menschen, die diese Zusammenhänge nicht verstehen. Und deshalb versuche ich, diese Zusammenhänge auch in den Webinaren für Anfänger immer wieder zu besprechen.
Ja, ich werde mich auch wieder dazu schalten. Macht Spaß, dir zuzuhören. Ich, ehrlich gesagt, bei mir dauert das immer viel länger, bis ich das Ganze verstanden habe, weil da sind einfach ein paar Synapsen noch nicht so geschaltet. Vielleicht kommt es auch nie, aber steht der Tropfen, höhlt den Stein, und so lernen und lernen wir und entwickeln uns weiter. Ja, ganz zum Schluss noch eine Meldung, die sehr erstaunlich ist, aber eigentlich auch nicht überraschend. Denn was wir lernen dürfen und schon in der Vergangenheit lernen durften, ist ja, dass unsere Massenmedien von großen Philanthropen, die sich selbst so ernannt haben, wie Bill Gates, mit Millionensummen finanziert werden. Die Öffentlich-Rechtlichen durch Zwangsgebühren. Die wollen übrigens nicht mehr, dass man das Zwangsgebühren nennen darf. Tja, ich weiß nur nicht, wie sonst. Die Meldung, die News hier veröffentlicht hat, ist auch ganz spannend, denn Nancy Faeser, die im Innenministerium die Chefin ist und für die Sicherheit und auch für die Meinungsfreiheit zuständig ist, die sie natürlich im Gegenteil sehr gerne sehr schnell eingrenzen möchte, die finanziert die Deutsche Presseagentur. Also mindestens 1 Million sind an die DPA geflossen. Und News schreibt, die DPA ist sozusagen ja das zentrale Nervensystem der deutschen Medien, denn kaum eine Nachrichtenseite oder Zeitung im Land, kaum ein Fernsehsender, kaum ein Radiosender, auch wir, die nicht Material der Deutschen Presseagentur in der Berichterstattung verwenden. Und die DPA gehört sogar den deutschen Medien, weil rund 175 Verlage und Medienunternehmen an der DPA beteiligt sind. Das heißt, DPA ist DNA, so schreiben sie es hier, die Kollegen von News, und steckt in allen deutschsprachigen Medienprodukten. Und wie gesagt, das ist eine Meldung aus meiner Sicht wie Donnerhall. Jetzt wird öffentlich, dass die DPA Kohle kassiert, und zwar nicht so knapp, von der Regierung, vom Bundesinnenministerium, hier für das Projekt. Das heißt, ja, der Nachricht. Ja, da kriegen die Staatshilfen. Und mit diesem Projekt will die DPA Nachrichten, die Stimmen statt Stimmung machen, fördern. Es ist ja blanker Hohn eigentlich. Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Und es handelt sich nach Darstellung der DPA um eine Kampagne gegen Desinformation zu den Themen Klimawandel, Rechtsextremismus und Ampelstreit.
Ja, und da die DPA natürlich letztlich auch vorgibt, welche Informationen in den Medien eben halt landen werden, dann erinnert das uns an die gute alte Zeit. Da gab es mal einen Staat in der Bundesrepublik, der hatte auch eine große Zeitung, die hieß Neues Deutschland. Das war das Zentralorgan der SED. Und dann gab es noch die Junge Welt von der FDJ und die Neue Zeit von der CDU und der Morgen von der LDPD und die Nationale Zeitung und so weiter und so fort. Alle diese Zeitungen unterlagen ganz klar der staatlichen Führung und der staatlichen Finanzierung in klarster Form. Das war nämlich die schlichte DDR-Situation. Und genau diese Situation haben wir heute wieder. Das neue Zentralorgan der sozialistischen Einheitspolitik Deutschlands heißt dann eben halt Süddeutsche, Frankfurter Allgemeine oder eben halt der Spiegel als Illustrierte. Und das ist dann eben halt so. Und wenn wir zurückdenken bei diesen selben Zeitungen, die ich gerade genannt habe, und gehen mal in ein Archiv vor 30, 40 Jahren, da werden wir feststellen, das waren mal Zeitungen, die Journalisten hatten, die ehrlich und aufrichtig gearbeitet haben. Natürlich gab es immer irgendwelche Tendenzen, aber jeder Mensch ist in irgendeiner Form in eine Richtung, ich ja auch. Aber wir sehen hier ganz deutlich die Wiederkehr der DDR.
Ja, also News hat dann versucht, bei der dpa eine Stellungnahme zu bekommen, wie hoch die Summe sei, die man jetzt kassiert. Und dass das Geld eben ausgerechnet von Faeser komme, sei brisant, da sie ja in Deutschland und auch international in der Kritik dafür steht, derzeit massiv gegen die Meinungsfreiheit vorzugehen. Darüber haben ja auch die New York Times berichtet oder andere Medien. Aber dpa teilte dann gegenüber News Folgendes mit. Hinter dem Ja der Nachricht, so heißt ja dieses Projekt, das gegen Desinformation vorgehen will, stehe die Use the News GmbH. Die Gesellschaft ist gemeinnützig, weil sie Bildung und Forschung fördert und nicht etwa Journalismus, mit dem Ziel der Stärkung von Medien- und Nachrichtenkompetenz. Wir organisieren die Finanzierung als eine Public-Private Partnership, die sich aus verschiedenen Quellen zusammensetzt, eben Medienhäuser, Stiftungen und so weiter. Und auf Nachfrage sagte dpa dann, aber man äußere grundsätzlich sich nicht zu den Vertragsinhalten. Ich weiß gar nicht, Andreas, ich weiß gar nicht, wie man das noch bezeichnen soll. Es kommt mir vor wie Habeck, was wir vorhin schon besprochen haben, der eben auch sagt, wir können machen, was wir wollen. Der Staat macht ja keine Fehler. Und damit kann man ja praktisch als Totschlagskeule jedes Thema, das einem entgegenkommt, wegknüppeln.
Ja, genau so ist es. Und wir sehen eben halt einen Weg, der sich in einen Trichter befindet. Aber es gibt einen Unterschied zu den bisherigen totalitären Systemen. Das Volk hat mittlerweile die Möglichkeit, auch alternative Nachrichten zu empfangen. Und die sind auch intelligent. Und die können auch beispielsweise umgehen, wenn die Nachrichten verboten werden beispielsweise. Oder bestimmte Sender verboten werden oder Konkurrenzsender verboten werden und so weiter. Und das haben sie offenbar nicht wirklich geschafft. Und deshalb ist der Punkt auch, dass wir jetzt in dieses finale Rennen reingehen. Und wir müssen jetzt einfach nur gerade weiterlaufen.
Wir laufen gerade weiter mit euch. Sehr gerne. Seid dabei. Und wir sind heute am Ende mit diesem Podcast. Wir hören uns natürlich, wenn ihr wollt, zum Abendgebet wieder und stapfen nachher mit den Hühnern in den Frühling. Ach, macht's euch einfach schön. Beachtet, was passiert, beobachtet, was passiert, aber bleibt innerlich stabil.
Genau, in diesem Sinne, wir sehen uns oder hören uns am Mittwoch. Bis dann, ciao, ciao.